Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen kongenialen Partner Oliver Hahn.
Hallo Lukas.
Wir lesen ein allerletztes Mal Dracula von Bram Stoker aus dem Jahre 1897, die letzte Folge, die 10. Folge, die wir mittlerweile verbringen mit diesem Buch. Wir haben die Version aus dem Fischer Verlag gelesen, dementsprechend die beiden letzten Kapitel, die Kapitel 26 bis 27. In unserer Version sind das die Seiten 445 bis, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, einfach das Ende sozusagen. Bevor der Olli uns ein bisschen erzählt, worum es gehen wird in der heutigen Episode, also rein handlungstechnisch, werde ich euch ein Recap geben, was bisher bis zu diesem Zeitpunkt in Bram Stokers Dracula passiert ist. Bram Stokers Dracula entfaltet seine Handlung in der Form eines Briefromans, der Tagebucheinträge, Briefe, Presseberichte und so weiter miteinander verwebt. Zu Beginn steht Jonathan Harker im Mittelpunkt. Ein junger Anwalt, der in das abgelegene Schloss des Grafen Dracula reist, um einen Immobilienkauf in London abzuschließen. Was als beruflicher Auftrag startet, wandelt sich rasch in einen Albtraum. Harker wird gefangen genommen, während Dracula bereits seine Reise nach England vorbereitet. Mit dem Schauplatzwechsel nach London rücken Mina Murray, Harkers Verlobte, und ihre Freundin Lucy Westenra in den Fokus. Gleichzeitig eröffnet sich der Blick auf die psychiatrische Einrichtung von Dr. John Seward, dessen Patient Renfield durch sein irritierendes Verhalten eine rätselhafte Verbindung mit dem Grafen andeutet. Als Mina Lucy im Küstenort Whitby besucht, verliert die zunächst friedliche Szenerie ihre Unschuld. Ein führungsloses Schiff treibt an die Küste und Lucy beginnt, nachts wie im Bann umherzustreifen. Während eines erneuten Ausflugs von Lucy beobachtet Mina auf einem Friedhof, wie eine unheimliche Gestalt über Lucy thront und ihr einen Biss am Hals zufügt. Ein Angriff, der die junge Frau schwer erkranken lässt. Dr. Seward zieht daraufhin Professor Van Helsing aus Amsterdam hinzu, der schnell erkennt, dass Lucys Zustand medizinisch kaum zu erklären ist. Trotz aller Bemühungen stirbt sie, nur um kurz darauf als Vampirin zurückzukehren. Van Helsing und seine Gefährten, Seward, Quincy Morris, Arthur Holmwood sowie der inzwischen entflohene Jonathan Harker stellen sich Lucy entgegen und erlösen sie schlussendlich. Daraufhin nimmt unsere Scooby-Gang die Spur Draculas in London auf. Der erste Versuch, einen seiner Zufluchtsorte zu observieren, scheitert. Währenddessen wird Mina selbst zum Ziel des Grafen und zeigt allmählich ähnliche Symptome wie einst Lucy. Jonathan stößt auf ein weiteres mögliches Versteck des Vampirs. Mit einem Trick verschaffen sie sich Zugang zu Draculas Haus im Stadtzentrum und treffen dort tatsächlich auf die monströse Gestalt, die jedoch durch ein Fenster fliehen kann. Steht nun alles vor dem Scheitern? Wie sollen sie Draculas Spur wiederfinden? Hoffnung bietet Mina, die durch den Biss eine mentale Verbindung zu Dracula entwickelt hat. Sie nimmt das Schlagen von Wellen und das Rauschen von Wasser wahr. Ein Hinweis, der deutlich macht, Dracula befindet sich auf dem Meer. Die Gruppe schafft es, ein Schiff ausfindig zu machen und reist über den Landweg in die Stadt Varna, wo Dracula planmäßig ankommen sollte. Doch das Schiff erreicht Varna nicht, ist stattdessen weitergefahren und in den Hafen von Galatz eingelaufen. Erneut stehen unsere Helden vor der Frage, wie ist es möglich, Dracula zu erhaschen und diese abscheuliche Höllenkreatur endgültig von Gottes schöner Erde zu tilgen.
Die Zeit wird knapp. Die Gruppe ist auf dem Weg nach Galatz und Mina wird nun zweimal täglich hypnotisiert, bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Mit jedem Tag wird es schwieriger, sie in Trance zu versetzen, als entziehe sich ihr Geist zunehmend dem menschlichen Zugriff. In Galatz gehen sie ähnlich vor wie zuvor in Varna. Mina und Quincy Morris bleiben im Hotel. Arthur sucht den Vizekonsul auf, Van Helsing führt die Hypnosen durch, während Jonathan und Dr. Seward Nachforschungen anstellen. Ihre Recherchen führen sie zunächst zu der Reederei, der die Tscharina Katharina gehört, dann zum Kapitän selbst. Von ihm erfahren sie, dass das Schiff schneller als je zuvor gefahren und dass die Mannschaft während der Reise zunehmend unruhig geworden sei. Schließlich erfahren sie von dem Mann, der Draculas Kiste in Empfang genommen und an einen weiteren Empfänger weitergegeben hat. Dieser Mann jedoch wird tot auf dem Friedhof aufgefunden. Wohin die Kiste gebracht wurde, bleibt zunächst unklar. Während die anderen sich ausruhen, bringt Mina sich selbst auf den neuesten Stand, indem sie die Aufzeichnungen der Gruppe liest. Durch sorgfältige Deduktion und das Zusammenführen aller bekannten Informationen kommt sie zu einer entscheidenden Schlussfolgerung, die sie der Gruppe mitteilt. Sie schreibt: Ich bin folgender Ansicht. In London beschloss der Graf, auf dem Wasserwege nach seinem Schlosse zurückzukehren, also auf dem sichersten und am wenigsten auffallenden Wege. Er war von Zigeunern vom Schlosse weggebracht worden. Wahrscheinlich haben diese ihre Ladung den Slowaken übergeben, die die Kisten nach Varna transportierten. Von dort aus sind diese ja auch nach London eingeschifft worden. Auf diese Weise wusste also der Graf, welche Personen imstande waren, ihm Dienste zu leisten. Als dann die Kiste an Land war, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, kam er heraus, traf mit Skinski, einem derjenigen, der die Kisten entgegengenommen hat, zusammen und instruierte ihn, wie er den Transport der Kiste auf einem der Flüsse zu bewerkstelligen habe. Als das geschehen und alles im Gange war, meinte er, seine Spur dadurch verlöschen zu können, dass er seinen Agenten ermordete. Daraufhin teilen sie sich auf. Dr. Seward und Morris reiten mit Pferden, unterstützt von zwei ortskundigen Reitern, durch den Wald entlang des Flusses Seret. Arthur und Jonathan folgen dem Fluss mit einer Dampfbarkasse. Mina und Van Helsing reisen mit dem Zug in Richtung des Schlosses des Grafen. Arthur und Jonathan reisen flussaufwärts und geben sich schließlich als rumänische Regierungsbeamte aus, um jedes Schiff kontrollieren zu dürfen, dem sie begegnen. Dr. Seward und Morris reiten ununterbrochen, um mit der Barkasse Schritt zu halten oder ihr zumindest nahe zu bleiben. Mina und Van Helsing besorgen sich Pferde, eine Kutsche, decken sich bei einem Händler mit Proviant, Decken und Fellen ein, denn es wird bitterkalt. Je näher sie dem Schloss kommen, desto unruhiger werden die Pferde. Mina muss ihre Narbe vor den abergläubischen Einwohnern verbergen, die sie mit einem unheilvollen Blick in Verbindung bringen. Täglich wird sie weiterhin hypnotisiert. Im Verlauf der Reise hört Mina auf, Tagebuch zu führen. Van Helsing übernimmt diese Aufgabe und beobachtet sie mit wachsender Sorge. Mina schläft tagsüber tief und fest, liegt nachts wach und wirkt dann beinahe heiter. Lacht und scherzt. Das Hypnotisieren wird erst immer schwieriger und schließlich unmöglich. Zudem scheint Mina nur dann zu essen, wenn Van Helsing gerade Holz sammelt oder sich um die Pferde kümmert. Gemeinsame Mahlzeiten nehmen sie nicht mehr ein. In einer der kältesten Nächte schlagen Van Helsing und Mina ihr Lager auf. Van Helsing legt einen Kreis aus Hostien um sie beide, den Mina nicht überschreiten kann. In der Nacht formen sich aus Nebel und Schnee die drei Vampirschwestern, die einst Jonathan im Schloss des Grafen bedroht haben. Der Hostienkreis hält nicht nur Mina zurück, sondern schützt auch sie und Van Helsing vor den Schwestern, die ihnen nicht näher kommen können. Trotz der Angst in Minas Augen wird deutlich, dass sie dem Einfluss Draculas immer näher rückt. Währenddessen erleiden Arthur und Jonathan einen Unfall mit der Barkasse und müssen ihren Weg zu Pferd fortsetzen. Dr. Seward und Morris reiten weiter entlang des Flusses und folgen der Spur der Sinti und Roma, die Draculas große Kiste mit Pferden auf einem Leiterwagen transportieren. Das Heulen der Wölfe begleitet sie unaufhörlich aus den Wäldern und Bergen. Van Helsing lässt Mina schließlich allein im Hostienkreis zurück, selbst auf die Gefahr hin, dass Wölfe sie angreifen könnten, und betritt das Schloss des Grafen. In der Kapelle findet er die Särge der Untoten. In den Kisten der drei Schwestern liegen ihre Körper und ein unheimlicher Zauber geht von ihnen aus, der es ihm entsetzlich schwer macht, sie zu vernichten. Später schreibt er in Seward, es sei Fleischerarbeit gewesen. In Draculas leeren Sarg legt er Hostien und verhindert so, dass der Graf jemals wieder darin ruhen kann. Danach kehrt er zu Mina in den Schutzkreis zurück. Dann kommt es zum letzten Gefecht. Alle Gruppen treffen aufeinander. Arthur und Jonathan, Seward und Morris, Mina und Van Helsing, die Sinti und Roma mit Dracula im Schlepptau und die Wölfe, die dem Grafen dienen. Während Arthur und Dr. Seward die Sinti und Roma in Schach halten und Mina mit Van Helsing die Umzingelung dieser vollendet, bahnen sich Morris und Jonathan den Weg zum Leiterwagen. Bei diesem Manöver verletzt sich Morris schwer, doch sie können die Kiste des Grafen hinabstoßen und Dracula gemeinsam und endgültig seinem natürlichen Tod zuführen. Knapp vor Sonnenuntergang. Mit einem scheinbaren Ausdruck der Erleichterung zerfällt dieser zu Staub. Sterbend erkennt Quincy Morris, dass Mina von ihrem Fluch befreit ist. Die Narbe auf ihrer Stirn ist verschwunden. 7 Jahre später berichtet Jonathan Harker vom weiteren Schicksal der Gruppe. Jonathan und Mina haben einen Sohn, dessen Geburtstag auf Quincys Todestag fällt und der dessen Namen trägt. Arthur und Seward sind beide verheiratet und Van Helsing ist zu einer Art Großvaterfigur für die junge Familie Harker geworden. Den Grund für die Sammlung all der Tagebücher, Briefe und Berichte, also das Buch selbst, fasst Van Helsing mit den Worten zusammen: Wir brauchen keine Beweise. Wir verlangen von niemand, dass er uns Glauben schenke. Aber dieser Junge hier, das Kind der Harkers, wird eines Tages erfahren, welch tapfere und edle Frau seine Mutter ist. Jetzt kennt er ja erst ihre Güte und ihre liebevolle Sorgfalt. Später aber wird er begreifen, warum wir alle sie so lieb hatten und so Schweres um ihretwillen unternahmen. Und das, liebe Freunde, war Bram Stokers Dracula. Und jetzt widmen wir uns ein letztes Mal all den Sachen, die uns während des Lesens und danach aufgefallen sind.
Ja, 2 Sachen erstmal. Und zwar, ich lag falsch, du lagst richtig mit einer Prognose, also ja. Jeweils. Mhm. Also das Erste, was ich dachte, ist, dass, beziehungsweise ich kannte das aus verschiedenen anderen Bearbeitungen des Romans, dass das Finale auf dem Schloss von Dracula stattfindet. Das war nicht so, sondern es war nur mal Van Helsing war kurz da und hat im Prinzip diese Bräute getötet und hat dafür gesorgt, dass Dracula nicht zurückkehren kann in das Schloss. Und die andere Prognose, mit der du richtig lagst, und ich konnte es so kurz vor Ende nicht glauben, dass so gefühlt 3 Seiten vor Schluss tatsächlich Quincy Morris stirbt.
Ich glaube, es war direkt auf der letzten Seite auch noch.
Nee, nicht ganz auf der letzten
Seite. Schon bei den Notizen.
Das letzte ist die Notiz noch.
Ja,
aber wirklich kurz davor steht da, Quincy Morris stirbt, er liegt seinen Verletzungen. Und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. So auf die letzten Meter hat der Olli noch recht gehabt. Er hat es fast durchgeschafft, aber er hat es nicht komplett durchgeschafft.
Das stimmt. Ja. Und ich habe die Vorhersage gebracht in Folge 1 oder irgendwas, seitdem der aufgetaucht ist, glaube ich.
Ja, das war ein bisschen später war das, aber richtig. Ja. Das fand ich sehr witzig, genau. Ansonsten sind das wieder eine Menge Motive, die wir in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen erarbeitet hatten, die mir hier aufgefallen sind. Also wir haben wieder zunächst mal, sagen wir mal, so einen richtig schönen Aufbau eigentlich, der dieses Finale schon wunderbar vorbereitet. Und zwar, indem man sich sehr viel Zeit nimmt für so ein paar Sachen, die erstmal gar nicht so spannend sind, die aber dann schon den Kontrast eigentlich erhöhen, der mit diesem Finale dann eigentlich verbunden werden kann. Ne? Wir haben wieder sehr, sehr viel Bürokratie erstmal. Das fand ich erstmal ziemlich spannend. Ja. So. Sehr, sehr viele Planungen, Erledigungen. Ne? Also die Reise muss geplant werden, es müssen Fahrkarten besorgt werden, es müssen Transportmittel besorgt werden, im Genauen die Dampfbarkasse und die Pferde. Wir haben sogar in Galatz einen Krankheitsfall. Der Konsul ist krank, das heißt, es muss sich der Sekretär drum kümmern und so.
Okay, gut, wo du es jetzt gerade sagst. Ja. In diesem Moment habe ich gedacht, also warum kommt das denn jetzt mit rein? Ja, also das ist ja nicht, also aus dieser Szene entspringt ja nicht dann plötzlich was anderes, was gewesen wäre, wenn der Vizekonsul da gewesen wäre. Mhm. Dann ist ja einfach, okay, der ist krank, ja, dann macht der Sekretär und die kriegen trotzdem das, was sie brauchen.
Ja, genau.
Also warum... Warum dann das? Also, ja, was ich meine?
Ja, ich finde das aber schon ziemlich spannend, weil das hat man in den Folgen davor ja auch, als es so ein bisschen darum ging, Dracula in London zu observieren. Ne? Also da ging es auch darum, dass man so gewisse Vorgänge einhalten muss, dass man nicht einfach so in dieses Haus einbrechen kann, sondern man muss darauf achten, ist jetzt gerade kein Polizist in der Nähe und wenn ein Polizist in der Nähe ist, muss man den irgendwie mit einer Geschichte irgendwie abhalten, davon zu sehr auf sich aufmerksam zu machen. Wir hatten davor auch, dass es Genehmigungen braucht, um das Schiff zu besichtigen sozusagen, um zu gucken, ob Dracula und sein Sarg, also diese Holzkiste dort drin ist. Und das hat man in der letzten Folge auch schon relativ viel, sage ich mal.
Ich verstehe das. Ich verstehe, also alleine das mit dem Polizisten, das hat ja so ein kleines Spannungselement noch gehabt. Mhm. Weil da war ja die Szene, die wurde von außen beobachtet, wie der Polizist jetzt kommt und die sagen hier, wir gehören jetzt, oh ja, alles klar, gut. Mhm. Hätte ja auch schief gehen können. Mhm. Aber so, und dass sie die Erlaubnis brauchen, da auf das Schiff zu gehen, okay, ist Teil dieses Worldbuildings, mhm. ja. Mhm. Aber so eine kleine Information, dass der Vizekonsul in Galatz mhm. krank ist und dann doch der Sekretär, also das sind ja nicht Leute, die jetzt irgendwie wichtig wären, mhm. ja, oder der krank ist und das heißt, sie kriegen jetzt plötzlich die Genehmigung nicht mehr. Mhm. Was machen sie stattdessen, mhm. dass die Handlung quasi, die geplant ist, einen Abzweig nehmen muss? Ist ja nicht passiert.
Ja.
Also,
genau,
das deswegen ist mir das so aufgefallen. Ja. Ich dachte, und?
Ja. Also, ich dachte mir nur in dem Moment, stell dir mal vor, der Sekretär wäre auch noch krank, dann würden die in dem Moment einfach nicht weiterkommen. Oder sie müssten halt gegen das Gesetz verstoßen in einer gewissen Weise. Ne?
Ja, aber das, genau. Ne? Dann würde ja aber was daraus resultieren. Dann würde ja eine Handlung daraus resultieren, dass der Sekretär und der Vizekonsul krank wären.
Ja,
das aber stimmt. Aber es passiert ja nicht. Das ist wie, wenn du beschreibst, wie unser Protagonist auf der Straße geht, ja, und stolpert, mhm. und aber es ist nichts passiert mhm. und dann weitergeht. Dann hast du eine Szene beschrieben, die im Grunde nicht wichtig ist.
So. Ja, das stimmt, ja. Ich finde aber, es macht doch einen Möglichkeitsraum auf, was passieren könnte, wenn es an dieser Stelle irgendwie nicht weitergehen könnte, weißt du? Also, weil ich finde das irgendwie so einen krassen Kontrast, dass man hier diese, in der letzten Folge hatten wir das ja, dass diese ganze Geschichte, dieser Kampf gegen Dracula zu dieser göttlichen Schlacht hochsterilisiert wird sozusagen. Ja. Und im Endeffekt könnte es aber jederzeit irgendwie an irgendeiner Genehmigung scheitern sozusagen, die man nicht bekommt in irgendeinem besonderen Fall sozusagen, ne? Und ich finde das, dass es nicht nur aufgrund eines Gutdünkens nicht passieren könnte, dass man weiterkommt, sondern es gibt auch noch so diese ganz menschlichen, natürlichen Ursachen, wie dass jemand krankheitsbedingt ausfällt und eine Stelle nicht besetzt ist oder sowas, dass das auch noch potenziell dazu führen könnte, dass sowas passiert, weißt du, oder dass man nicht weiterkommen könnte.
Ja, dann hätte ich die Szene, glaube ich, wichtiger oder größer gemacht, als sie war. Also es ist ein Satz.
Ja. Es ist nicht viel, das stimmt.
Es ist wirklich einfach und das ist ja dieser Teil dieser Montagevorbereitung, weißt du? Ich stelle mir das vor wie in so einem Film, da läuft so Musik und dann siehst du, wie die Leute irgendwo hingehen und sich, also das wird gar nicht groß beschrieben. Man sieht die Leute einfach, wie sie irgendwas vorbereiten. Mhm. Und in dieser, und das hat ja eine gewisse Geschwindigkeit. Mhm. Ja, zack, 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 zack. Und da kommt rein, okay, die war mit dem Vizekonsul, ach, der war krank, da war ein Sekretär und dann ging es weiter. Also, das hätte man jetzt auch rauslassen können.
Ja.
Wir halten uns da jetzt ein bisschen sehr auf damit, aber mir ist das irgendwie aufgefallen. Ja, weil ich dann das erste Mal so dachte, hä? Und?
Ja.
Also, mir doch egal.
Ich dachte mir nur gerade, das ist vielleicht ein bisschen interessant, weil es jetzt ja ein bisschen schneller gehen muss sozusagen, dass man wegkommt, ne? Davor, in der letzten Episode, hatten wir ja dieses, okay, man ist jetzt in Varna angekommen und hat noch irgendwie Wochen Zeit, bis es losgeht. Und wir haben uns ja gefragt, was machen die eigentlich in der ganzen Zeit? Weil die ganze Vorbereitung und so, das geht ja relativ schnell. Und jetzt ist auf einmal, okay, der ist ja gar nicht jetzt hier angekommen. Jetzt müssen wir irgendwie fix.
Jetzt,
ne?
Aber
jetzt
fix.
Jetzt muss ein bisschen beschleunigt werden. Und das, jetzt hat man im Prinzip keine Zeit mehr, so im Gegensatz zu der Folge davor, die wir hatten, ne? So. Und,
ja, genau.
Ja, man kann sich ja im Prinzip aufhalten, auch mit anderen Sachen. Zum Beispiel hat auch Mina in ihrer Denkschrift eine sehr prägnante Szene, wo sie die Reise von Dracula so ein bisschen vorplant, ne? Also wo sie tatsächlich Schritt für Schritt auch lang geht, okay, was passiert, wenn er diesen Weg geht, es gibt verschiedene Flussläufe, die er lang gehen kann, aus dem und dem Grund muss er diesen Weg nehmen, das macht am meisten Sinn für ihn und so, ne, und dieses Vorausplanen im Endeffekt, das ist ja auch sehr, sehr stark. Gleichzeitig muss man Informationen beschaffen, ne, also es geht ja dann darum, wer hat die Kiste in Empfang genommen, das ist dieser Skinski anscheinend, ne, und da gibt's ja dann diese
einer von den beiden, ne, es waren ja zwei.
Genau, richtig, es waren mehrere, aber ich glaube, es war dieser Skinski, der wurde auch namentlich erwähnt, das ist der dann auch ausgesaugt wurde und getötet wurde von Dracula dann später. Und das ist auch eine Information, die sie über verschiedene Ecken dann bekommen. Interessanterweise hatten wir ja schon im Vorgespräch, dass hier…
Nein, die sind ja dabei gewesen, als der Tod gefunden wurde. Die haben sich ja dann noch vom Acker gemacht, weil sie gesagt haben, nee, da wollen wir jetzt gerade nicht mit reingezogen
werden. Ja, genau, ja, also, aber das war dieser Skinski auf jeden Fall.
Das war der Skinski, aber genau. Die haben das nicht über Ecken mitbekommen, die haben das ja im Grunde, die haben ja dessen Spur verfolgt und haben dann die Leiche mitgesehen.
Ja, genau, so. aber ich meine, über Ecken mitbekommen, diese Information, wer das überhaupt war, dass es Skinski war.
Ach so,
Das haben sie von jemand anderem bekommen und das fand ich ganz spannend, das hatten wir im Vorgespräch jetzt schon, dass hier ein antisemitischer Stereotyp drin steckt tatsächlich, denn diese Information bekommen sie von einem Juden, der hier mit krummer Nase beschrieben wird und der diese Information gegen einen gewissen Geldbetrag gegeben hat. Ne? Ja. Also wirklich dieser klassische Stereotyp, den man hier eigentlich bekommt. Da merkt man auch ein bisschen, dass das Buch vielleicht ein bisschen älter ist und man sowas heutzutage vielleicht nicht mehr unbedingt einbauen würde.
19. Jahrhundert.
So offensiv, ja genau, Ende 19. Jahrhundert zumindest. Mhm. Aber das war ja danach dann auch noch durchaus Thema. Ne? Genau, das ist auf jeden Fall erstmal so ein bisschen das, womit man sich so aufhält, bevor diese Jagd eigentlich wieder so richtig losgehen kann, sagen wir es mal so, bis sozusagen die Gruppe sich dann auftrennt und diese verschiedenen Wege geht.
Genau. Ich habe jetzt mal geguckt, ist die beiden Helfershelfer von Dracula heißen Hildesheim und Skinski. Und der Mr. Hildesheim, der hat die Kiste im Grunde entgegengenommen, direkt vom Kapitän und hat die an Skinski weitergegeben und ich glaube, jetzt wie ich es jetzt so verstanden habe, Skinski hat das an die Slowaken weitergegeben und die haben das an die Sinti und Roma weitergegeben und die bringen das dann quasi hin und wie wir ja gehört haben von Mina, ist das im Grunde sein Weg nach London nur rückwärts.
Ja, genau.
Weil da kamen ja auch die Sinti und Roma ins Schloss, haben die Kisten geholt und offensichtlich haben diese die Slowaken gegeben und so weiter, bis dann er in London angekommen ist.
Ganz genau.
Ja. Interessant fand ich, dass dann irgendwann nochmal irgendwie Thema war, dass Dracula diesen für uns erlebten Twist, nicht nach Varna zu fahren, sondern nach Galatz zu fahren, dass das im Grunde geplant war. Mhm. Weil diese ganzen Wege, die er ja, also diese ganze Kette von Hildesheim und Skinski und die Slowaken und ja, so. Das muss ja alles geplant sein. Und Telefon gibt's nicht.
Ja.
Und einen Raben kann er auch nicht schicken. Also muss das im Grunde in London schon alles geplant worden sein. Hat aber denen aber nur weiß gemacht oder dem Schiff oder was auch immer weiß gemacht, er zieht nach Varna.
Mhm.
Und das fand ich interessant. Weil wir haben ja überlegt, wir sind ja mit der Annahme das letzte Mal reingegangen, dass er das so auf halbem Weg entschieden hat, nachdem er telepathisch festgestellt hat, dass die Gruppe ihn auf dem Fersen ist.
Mhm.
Und im Grunde hat er sich halt nur bestätigt gefühlt, dann, ja, alles klar, gut, die denken, warten, lass die mal schön nach Varna reisen.
Ja.
So, ja, ich da bin ich nicht.
Ja, also es ist mehr oder weniger gar nicht so ein Fehler der Informationsweitergabe von Mina, sondern es ist eigentlich eher ein Denkfehler, beziehungsweise sie haben nicht alle Optionen also im Kopf gehabt, welche Wege Dracula noch nehmen könnte. Was ja dann auch diese präzisen Erklärungen von Mina dann erklärt, auf Seite 455, glaube ich, war das oder so, ne? Also wo sie wirklich alle möglichen Optionen nochmal durchgeht, was dann ab Galatz passieren könnte, ne? Mit diesen Flusswegen und so weiter. Genau, ja. Das ist ja ganz spannend, genau.
Und in dieser Denkschrift hieß das, ne, von Mina, glaube ich.
Ja.
Das ist auch nochmal so ein eingeschobenes Ding. Da hat sich das fand ich gar nicht schlecht, das hatte ich eher von Van Helsing vermutet, dass er das irgendwann mal macht. Das hatten wir auch irgendwie, glaube ich, gesagt. Es fehlt so ein, okay, wir fassen jetzt mal alles zusammen. Wir machen einen Strich drunter, wir haben jetzt diese Information und was heißt denn das jetzt eigentlich und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ja, und das war das im Grunde. Die hat sich hingesetzt in ihrem Zimmer, alle haben irgendwie getan, was sie tun. Und sie hat im Grunde alle Informationen sortiert, gefiltert, Schlussfolgerungen gezogen und hat dann dort die Prognose abgegeben, der kann nur auf dem Wasserweg unterwegs sein. Es gab wohl die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Flüssen und ihr gesagt, nee, das ist auf jeden Fall der, weil der führt irgendwie am bequemsten direkt zum Schloss, weil da irgendeine Biegung ist und dann kann er gleich abbiegen und so weiter und so fort. Und ist dem Ganzen im Grunde auf die Spur gekommen.
Mhm.
Fand ich cool.
Ja, absolut, ja.
Unsere Mina.
Ja, die Mina. Die wird ja auch wieder danach gelobt, wie sie es immer wird.
Ja, sie hat den Verstand eines Mannes in ihrer zarten Weiblichkeit.
Ja, 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 stimmt, ja,
oder sowas.
Ja. Großartig, ja. Und dann trennt sich die Gruppe im Prinzip auf, ne? Das hast du ja alles beschrieben. Und wir haben dann im Prinzip wieder so eine ganze Aneinanderreihung, auf drei Seiten habe ich das, von Datierungen, die wieder über verschiedene Tagebucheinträge auch offengelegt werden. Ne? Also das ist so wieder dieser quälende Kontrast zwischen, wir müssen Dracula jetzt eigentlich ganz schnell erwischen, aber zum anderen müssen wir mehrere Tage sozusagen planen und sind auf jeden Fall mehrere Tage unterwegs und zwischendrin passiert einfach auch nicht viel. Ne? Also ich habe mir das nochmal, wie beim letzten Mal so aufgeschrieben, 30. Oktober, also habe das so für mich zusammengefasst sozusagen, 30. Oktober, Lord Godalming heizt auf der Arthur.
Godalming,
ja.
Na, nicht, das ist kein L dazwischen.
Ich sag jetzt Arthur einfach. Das ist Arthur heizt, währenddessen reiten Morris und Stewart einfach weiter. 31. Oktober, Arthur schläft, Jonathan hält Wache. 1. November, die ganze Zeit nichts Neues. Und dann wird erzählt von diesem Trick mit der rumänischen Flagge, wo sie dann in die Schiffe reingucken können und so weiter und so fort. Am 2. November haben wir eine Zustandsbeschreibung der Menschen auf der Barkasse, also von den beiden, wie sie halt immer müder werden und so weiter. Und gleichzeitig nimmt das Schiff so ein bisschen Schäden so leicht, ne? Also hat so ein bisschen Abnutzungserscheinungen. 2. November, mittlerweile ist die andere Gruppe 3 Tage im Sattel, es gibt keine neuen Nachrichten. 3. November, die Barkasse ist in Bistritz raufgefahren, so steht das hier. Und am 4. November ist klar, die Barkasse hat einen Unfall und kann erstmal nicht weiter. So, das sind also ein paar Tage einfach, die im Prinzip gar nicht so viel passiert, bis am Ende, dass die Barkasse dann eben diesen Unfall hat.
Bevor wir jetzt weitermachen,
ja,
bitte klär uns mal auf, was ist denn eine Dampfbarkasse?
Ich habe das nur mal ganz kurz vor einer Woche gegoogelt, weil ihr wisst das jetzt nicht als liebe Zuhörer, aber wir wollten uns eigentlich vor einer Woche schon treffen und das hat aus bestimmten Gründen nicht geklappt. Wir waren schon top vorbereitet, mehr oder weniger, aber es gab einen Grund, warum das nicht ging. Das ist im Prinzip eine Art kleines Dampfschiff, wo man auch mit einer niedrigen Personenanzahl sich drauf bewegen kann und was aber dann…
mit einer Kabine drauf.
Genau, richtig, dampfbetrieben angetrieben wird. Dann genau. Einfach, ne? Also wo man nicht rudern muss. Ja.
Ich finde ja… den Zeitpunkt, ab dem sich die Gruppe aufteilt, ja, du hast diese 3 Zweier-Teams und irgendwie sind alle simultan unterwegs auf unterschiedlichen Wegen, finde ich richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Da muss gar nicht viel passieren. Und das fand ich auch gar nicht schlecht, dass da nicht viel passiert ist, weil man hat jetzt mal wieder so ein bisschen Atmosphäre gekriegt. Die sind da durch die Wälder geritten und es war Schnee überall und es war kalt und die mussten sich Decken holen und noch mehr Decken und noch mehr Decken und extra Pferde und Leute, die Pferde mitreiten, ja, und die Winchesters waren mit dabei und der eine hat geschlafen und die mussten heizen und, also man hat so ein Gefühl gehabt wie bei The Revenant oder sowas, du hast die Kälte gemerkt und die Wildnis, da war nicht mehr die Stadt, weil die Stadt ist jetzt, die wurde auch nie großartig beschrieben, aber hier war irgendwas anderes so. Du hast, er war auch recht zurückhaltend, also unser Bram, mit der Beschreibung der Natur an sich, ja, der ist jetzt nicht in naturalistischen Beschreibungen von den verknorrten Ästen da übergegangen, aber es hat gereicht. Es war total gut, das irgendwie nachzuvollziehen, auch als Mina und Van Helsing da ihr Lager immer aufgeschlagen haben, Feuer gemacht haben und es war irgendwie kalt und dann mussten sie die Pferde noch festmachen und so weiter. Und die Wölfe im Hintergrund, es hat so gut gepasst, so ergänzend zur allerersten Szene mit Jonathan im Schloss selber. Nur war das halt irgendwie im Wald. Und dann haben die sich ja dann irgendwann auch gegenseitig gesehen, als sie dann so über die Kämme und Hügel sind, ja. Und in der Mitte, also zwischen die war dann dieser Track von Sinti und Roma mit dem Leiter war. Also die sind dann alle in diesem Wald, in diesem Set dann irgendwie aufeinander getroffen. Und das fand ich richtig gut.
Absolut, ja. Also das wird tatsächlich auch schon vorbereitet hinsichtlich, also diese Rückkehr ins transsilvanische Hinterland, sagen wir es mal so, ne, wird im Prinzip, oder in die Naturland, wird auch schon gesellschaftlich vorbereitet dahingehend, dass einer der Leute, die sie vorher treffen in Galatz, sagt, ich hatte schon gesehen, wie sie nach dem Kerl hinschielten, also es geht jetzt um, wie die andere Bevölkerung mit Dracula, mit dieser Dracula-Figur umgeht, wie sie nach dem Kerl hinschielten und 2 Finger gabelförmig gegen ihn ausstreckten, um sich vor dem bösen Blick zu schützen. Dieser Aberglaube der Ausländer ist doch wirklich zu lächerlich.
Aber das haben die gegen Mina gemacht, ne? Nicht gegen Dracula.
Stimmt, genau,
das
war
gegen Mina.
Aber auf jeden Fall, was hier wichtig ist, ist, dass dieser Aberglaube wieder zurückkehrt, ne? Wir sind jetzt wieder fern des urbanen Raumes sozusagen und es geht jetzt sozusagen wieder, also die Bevölkerung wird wieder so ein bisschen, kehrt wieder so ein bisschen weg von dieser aufgeklärten Londoner Stadtgesellschaft sozusagen. Das ist das Erste. Und dann haben wir, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben als wichtigen Punkt, diese Rückkehr in die Natur. Und ich finde diese Naturbeschreibung doch relativ explizit. Also es gibt relativ viele Textstellen tatsächlich, an denen das gut beschrieben wird. Also die Gefahr durch die Wölfe hast du schon gesagt, Berg, Kälte, Schnee. Es hat wirklich was von so einem Outdoor-Leben. Man muss, wie du schon gesagt hast, das Zelt zwischendurch aufschlagen. Man muss sich irgendwie Nahrung beschaffen irgendwie. Das Land wird wilder. Man bekommt einen Eindruck von mächtigen Felsen der Karpaten, die einen einschließen drumherum sozusagen. Von den Wäldern, von Landstrichen, die immer wüster und wilder werden, gähnende Abgründe, viele Wasserfälle wird hier beschrieben. Das heißt, wir gehen wirklich weg aus so einem urbanen Londoner Raum zurück in die Natur und dem müssen sich die Leute jetzt stellen. Also wir haben jetzt im Prinzip nicht mehr diese Bürokratie und diesen ganzen Spaß, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, sondern es ist die reine Wildnis sozusagen. Im Prinzip ein fast rechtsfreier Raum gesellschaftlich, der hier ist. Sonst geht nur noch um die Gefahren, die die Wildnis sozusagen einem bietet.
Und erstaunlicherweise, also ich habe Bücher gelesen, die dann teilweise irgendwie seitenlang das beschreiben, was in der Natur passiert. Ja. Und irgendwann denke ich, ach, jetzt reicht's aber auch. Ja, also irgendwie. Und der packt es gut in so kurze Sachen. Es reicht im Grunde, ja. Es reicht, dass wir ein gemeinsames Bild bekommen, wie es dort aussieht. Und das finde ich cool. Mhm. Ja, du brauchst keine zwei Seiten, um da irgendwelche Flussläufe zu beschreiben, weil es im Grunde egal ist. Mhm. Du siehst einen Flusslauf und du kannst von der erhöhten Seite vom Kamm auf den Fluss gucken. Reicht.
Ja.
Ja, so den Rest füllt die Fantasie.
Kann man sich denken,
ja. Total gut.
Beziehungsweise man hat ja nicht nur die Beschreibungen hier, sondern auch die Beschreibungen, die Jonathan Harker zu Beginn des Romans gegeben hat, ne? Also das hat man ja auch noch im Kopf,
klar,
wie das aussah, ne? Und so, ne? Das spielt ja damit rein, ne?
Ja.
Und so spitzt sich das alles zu. Also alle sind irgendwie auf dem Weg durch die wilde Natur, auf verschiedenen Wegen sozusagen. Und dann wechselt sich das so ein bisschen ab im Großen und Ganzen.
Genau.
Wir haben in Kapitel 27 ja diese sehr lange Passage von Van Helsing, dieses Memorandum. Und auch da haben wir noch Tagebucheinträge von Jonathan und von Dr. Stewart eingewoben, ganz kurz. Also dieses Memorandum wird an einer Stelle nur unterbrochen durch diese zwei Einträge, wo auch nur gesagt wird im Prinzip, ja, die Barkasse ist futsch. Wir holen uns jetzt Pferde und dann geht's weiter und die anderen sagen auch, dass sie zu Pferden unterwegs sind und aber immer von diesen Sinti und Roma schon was mitbekommen irgendwie so, ne?
Ja.
Also alles spitzt sich so auf dieses Zusammentreffen von allen zu sozusagen.
Genau. Und wir haben, bevor die sich, also zum Zeitpunkt, als sie sich getrennt haben wir wieder diesen Zustand erreicht, einen ähnlichen Zustand erreicht, den wir hatten, bevor es die Gruppe überhaupt gab, und zwar, dass jetzt nicht mehr jeder zum gleichen Zeitpunkt alles weiß. Also wenn Mina mit Van Helsing unterwegs ist, weiß die nicht, was mit Jonathan ist. Und sie macht sich große Sorgen, ja. Und umgekehrt ja genauso. Und was da Stewart und Morris noch erleben, das interessiert Jonathan und Mina nicht, aber sie wissen auch nicht Bescheid, ja. So. Und es ist irgendwie gut gemacht, dass in jeder dieser drei Gruppen immer ein Tagebuchschreiber mit dabei ist.
Ja,
im Team Morris Stewart ist es natürlich Dr. Stewart, der das Tagebuch schreibt. Bei Arthur und Jonathan ist es natürlich Jonathan, der das Tagebuch schreibt. Und bei Mina und Van Helsing ist es erst Mina. Und später übernimmt dann Van Helsing explizit, das schreibt er auch, weil Mina jetzt nicht mehr Tagebuch führen kann und der Vollständigkeit wegen übernimmt er das jetzt. Und das ist dieses Van Helsings Memorandum. Heißt es dann plötzlich, ist es dann kein Tagebucheintrag mehr. Nein, Van Helsing schreibt keine Tagebücher. Er schreibt Memoranden. So. Und das ist im Grunde der erste, eigentlich nur der zweite. Vom letzten haben wir gesagt, das ist ja. Also in der letzten Folge hat ja Van Helsing seinen ersten Eintrag gemacht, sozusagen.
Ja.
Der im Buch stattgefunden hat, indem er Jonathan gesagt hat, du bleibst zu Hause.
Mhm.
Und jetzt ist er aber mit dabei und beschreibt Szenerien und sich selber. Und wir kriegen mal so ein bisschen Einblick in das, was Van Helsing macht. Aber auch da hält er sich wirklich bedeckt.
Ja, das stimmt.
Außer beim Zauber.
Beim Zauber?
Als es um den Zauber geht, der drei Vampirschwestern.
Ach so, ich will aber vorher noch auf was anderes zu sprechen kommen, weil du hast Mina jetzt quasi schon so eingeführt, dass sie aufhört mit Tagebuchschreiben und so weiter und so fort. Und das setzt ja auch das fort, was wir die letzten Male schon von Mina gehabt haben, dass sie seitdem bis im Prinzip eine Art Interpretationsfläche ist, weil wir nicht genau wissen, was in ihr vorgeht. Und das nimmt jetzt natürlich noch sehr stark zu, dadurch, dass wir ihre Innensicht durch Tagebucheinträge gar nicht mehr bekommen oder immer weniger bekommen sozusagen. Und da gibt es diese eine Passage, auf die du auch schon angespielt hast, die habe ich mir aber rausgeschrieben, weil hier relativ viel drinsteckt zu Mina. Und zwar folgendes, aus dem Memorandum von Van Helsing. Sie ist die Tage hier so ganz anders gewesen als sonst. Sie schläft und schläft und schläft. Sie, die sonst so eifrig ist, hat den ganzen Tag buchstäblich nichts getan. Sogar ihren Appetit hat sie verloren. Gegen Sonnenuntergang machte ich den Versuch, sie zu hypnotisieren, aber leider vergeblich. Mein Einfluss auf sie ist von Tag zu Tag geringer geworden und heute fehlt er vollkommen. In unserer Version ist das Seite 470 bis 471, also das ist in so einem Übergang ist das. Und da stecken mehrere Dinge drin. Zum einen dieses Betonen des Schlafens habe ich so interpretiert, wie dem Tod auch immer näher kommen. Ne? Das Schlafen ist so ein bisschen die Abwesenheit vom Leben, vom aktiven Leben und sozusagen. Das heißt, sie kommt im Prinzip diesem Dasein als Vampirin immer näher. Appetit verloren, ganz kurz, ich mache das nur kurz zu Ende. Ja. Appetit verloren heißt für mich Appetit auf reguläre Nahrung verlieren sozusagen. Mhm. Ne? Also vielleicht ja, sogar Appetit gewinnen auf etwas anderes. Und das spitzt sich dadurch ja auch noch zu, dass sie jetzt quasi alleine mit Van Helsing ist. Das heißt, ich dachte ab einem bestimmten Punkt, dass wir wirklich hier noch eine Konfrontation zwischen den beiden haben. War sogar meine Interpretation beim letzten Mal schon, weil ich, das können wir ja sagen, ich habe einen Fehler gemacht und habe zu viel gelesen sozusagen, schon ein Kapitel zu viel gelesen und hatte sozusagen, wusste schon, dass die beiden zu zweit unterwegs sind und dachte, okay, das wird Thema werden. Keine Tagebucheinträge mehr schreiben, heißt natürlich ein Verlust von unserer Seite auf die Perspektive von Mina, die bekommen wir nicht mehr, vielleicht auch Verlust einer eigenen Persönlichkeit, die sich ja auch durch sowas wie Tagebucheinträge manifestieren kann und auch ein Verlust des Bezugs zur Welt der Lebenden, dadurch, dass die Hypnose nicht mehr funktioniert sozusagen. Ne? Das heißt, dadurch wird im Prinzip durch diese ganze Ungreifbarkeit von Mina wird im Prinzip dieser Interpretationsdruck immer stärker bei uns als Lesern und wir haben irgendwann das Gefühl, okay, es könnte noch zu so einer Art Konfrontation kommen. Hatte ich zumindest für meinen Teil.
Also wir kennen ja jetzt den Werdegang, wie Menschen zu Vampiren werden. Ja, das haben wir ja alles an Lucy durchexerziert, also im Grunde wissen wir, was dem Ganzen blüht. Mina hält schon lange gut durch, aber man muss auch dazu sagen, Dracula hat sich da ja nicht wie an der Zitze gesaugt die ganze Zeit. Ist ja nicht jeden Abend dahin. Das war ja bei Lucy ein bisschen anders. So, das Schlafen war ja tatsächlich nur am Tag. Also Van Helsing und Mina sind ja unterwegs gewesen, die mit einer Kutsche und Pferden und sie hat nur geschlafen und zwar so fest geschlafen, dass sie nicht mal mehr geweckt werden konnte, dass sie zum Lager gehen konnte, sondern er, Van Helsing, musste Mina tragen und selbst dann hat sie noch weiter geschlafen und wach war sie ja ausschließlich in der Nacht. Ne, das kennen wir ja im Grunde von Dracula, ne, schlafen am Tag, glaube ich, wenn das alles noch die Regel ist, niemand weiß das, mit dem fließenden Wasser und so. Und wach sein in der Nacht. Und das Essen, das hat sie so ein bisschen vertuscht. Ne, so, ach ja, ich habe schon gegessen, ich habe so einen großen Hunger gehabt, ich habe jetzt gerade gegessen, als du jetzt die Pferde irgendwie angebunden hast, isst du mal, ich habe jetzt nicht. Aber Van Helsing ist ja nicht blöde, also das fällt dem ja auf, dass sie nichts isst, ja, und in einem der Tagebucheinträge schreibt sie, oder hat sie dann später, als sie wieder angefangen hat zu schreiben, hat sie das ja nochmal geschrieben, dass sie im Grunde keinen Hunger hat, also zumindest nicht auf die reguläre Nahrung. Und wo ist dann ziemlich deutlich wird, also die ganzen Anzeichen und die, wo es richtig deutlich wird, ist, dass sie einfach aus diesem gelegten Hostienring nicht mehr austreten kann. Ja, die haben ein Lager gemacht, auch alles schön dunkel und kalt und düster mit Schnee und allem, was dazugehört. Also sehr stimmungsvoll und Van Helsing legt im Grunde zum Schutz wahrscheinlich als erstes für sich wahrscheinlich, diesen Hostienring so recht großzügig um Mina drumrum und versucht dann noch mit ihr so, komm her ans Feuer, kannst du dich ein bisschen aufwärmen und es ist hier einfach nicht möglich, ja, und später wird dann dieser Ring dann noch, also eher auch in dieser Szene, der Schutz vor den Vampirschwestern.
Ja, die ja auch sie ganz klar adressieren und sagen, komm Schwester, komm zu uns, ne?
Ja, und also, sie ist nicht abgeneigt.
Ja.
In diesem Moment war sie so zwischen Panik und ich glaube auch Erkennen von dem, was Jonathan in seinem Tagebuch geschrieben hat. Ja. Denn das haben sie zur Orientierung genommen für den Weg zum Schloss, die beiden. Ja. Die haben immer wieder gesagt, okay, da ist rechts ein Weg. Ich erinnere mich dran, dass Jonathan da irgendwas beschrieben hat, dann gehen wir da lang und ja. Die kannten die ja schon. Mhm. Und als Mina die gesehen hat, war sie im Grunde panisch vor Furcht und gleichzeitig aber auch nicht abgeneigt. Mhm. Ja, und es wäre wahrscheinlich zu einem Aufeinandertreffen gekommen, wäre dieser Hostienring nicht da gewesen. Mhm.
Wir müssen ein bisschen über Van Helsing sprechen jetzt, weil du hast eben schon den Zauber angedeutet und das
unbedingt.
Ermorden der drei Vampirbräute sozusagen.
Ja.
Ich fand es ganz spannend, dass wir vorher schon. Also, wie kann man das anfangen? Also, für mich ist in dieser Szene sehr deutlich geworden, oder sagen wir es mal so, wir haben im Prinzip eine andere Seite von Van Helsing bekommen, um das mal so erstmal so ganz grob zu sagen. Wir hatten Van Helsing ja eigentlich immer als einen relativ berechnenden Menschen gedacht, jemand, der sozusagen der Kopf der Gruppe ist, der quasi denkt, wie dieser Vampir oder wie generell Vampire zu töten sind, wie man Dracula beikommen kann. Er hat eine gewisse Ahnung davon, wie Dracula tickt. Er hat eine gewisse historische Information über Dracula, also kennt die Geschichte dieser Figur, also diese ganzen Feldzüge von früher und so weiter. Das hatten wir in den letzten Folgen alles. Und auf einmal haben wir da so eine andere Seite. Und man bekommt so einen Blick auf Van Helsing, das ist so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ja klar, warum sind wir da vorher nicht drauf gekommen? Weil kein Mensch ist ja einfach nur ein berechnender oder ist ja nur sein Beruf sozusagen, ist ja nur so ein berechnender Mensch. Mhm. Sondern es gibt ja auch noch andere Seiten. Weil man kann sich ja zum Beispiel die Frage stellen, gibt es bei Van Helsing auch so etwas wie eine Frau? Gibt es Sexualität in seinem Leben, wenn er nicht gerade Vampire jagt, ne? Ist er irgendwie, oder ich habe mich dann auch, weil er ist ja jemand, der schon relativ alt ist, habe mich dann auch gefragt, haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die vielleicht verwitwet ist auf eine Art und Weise. Also, dass vielleicht die Frau gestorben ist, dass er so sehr dadurch Zeit gefunden hat für seinen Beruf und so voll darin aufgegangen ist sozusagen. Und wir bekommen jetzt verschiedene Hinweise, dass es da auch einen anderen Van Helsing gibt sozusagen. Und das erste Mal bekommen wir das beim Auftauchen dieser Vampire am Lagerfeuer, fand ich. Mhm. Weil wir haben hier diesen Satz von ihm: Ich erkannte die schwellende Form, die klaren, grausamen Augen, die weißen Zähne, die frische Farbe, die wollüstigen Lippen. Das heißt, wir haben das erste Mal so einen Hinweis, okay, er registriert das. Er registriert die Sexualität, das Verführerische an diesen Frauen. Yeah. Und das, da gibt es jetzt mehrere Textpassagen, ich lese die jetzt nicht alle vor. Aber wir kommen ja dann zu diesem Punkt, wo er diese drei Vampirfrauen umbringen möchte. Und er wird ja auch davon affiziert. Das heißt, er erkennt ja genau das. Er erkennt die Wollust in ihnen, die Brüste, die roten Lippen und so weiter und so fort. Er sagt ja auch ganz explizit, dass er erregt ist in dem Moment und dass nur ein Ruf von Mina ihn, glaube ich, aus dieser Trance sozusagen.
Ein Schrei
herauslockt sozusagen oder wieder heraus, dass er wieder da rausfindet sozusagen. Ne?
Ja, der wäre verloren gewesen. Er ist ja im Grunde schon abgedriftet, genau. Ne? Also ja. Er hat das damit beschrieben, als er wird irgendwie müde oder schläft ein oder so in die Richtung.
Ich lese jetzt eine Passage einfach mal vor,
ja, mach mal.
Damit wir was haben. Ja. Da geht es um die erste Frau. Ne? Da lag eines der Weiber in seinem Vampirschlaf so voll Leben und wollüstiger Schönheit, dass es mich kalt überlief, als sei ich gekommen, um zu morden. So zögerte er und zögerte, bis die Schönheit und der Zauber der arglistigen Untoten ihn gebannt hatte. Und der bleibt, bis die Sonne untergegangen und der Vampirschlaf vorüber ist. Dann öffnen sich die herrlichen Augen des Weibes und erstrahlen in heißer Liebe. Der wollüstige Mund bietet sich zum Küssen dar und der Mensch ist schwach. Und ich habe noch eine weitere Passage und da ist wirklich die Rede von dem Zauber. Jetzt lese ich sie doch alle vor, aber dann habt ihr im Prinzip alle, dann wisst ihr alle, um was es geht. Es war ohne Zweifel ein Zauber, dass ich durch die Gegenwart einer dieser Frauen in Erregung geriet, die in ihrem vom Alter zerfressenen und dicht mit jahrhundertealtem Staub bedeckten Sarge schliefen, obgleich der grässliche Geruch auch hier herrschte, wie in den Schlupfwinkeln des Grafen. Ja, ich war erregt. Ich, Van Helsing, mit all meinen Vorsätzen und all dem grimmigen Hass. Es erfüllte mich ein Verlangen, das meine Kälte zu lähmen und auf meiner Seele zu lasten schien. Und da ist auf einmal doch nochmal die Gefahr, dass wir hier nochmal eine Abbiegung haben, sozusagen. Also so kurz vorm Ende, dass wir tatsächlich einen Van Helsing haben, der dieser Schönheit dieser Frauen verfällt und vielleicht tatsächlich dann getötet wird.
Es ist ja, ich glaube, also ich habe das nicht so gelesen, dass es nur rein die anatomische Schönheit der Frauen ist, sondern dass es wirklich nennen wir es mal Zauber jetzt einfach, einhergeht. Weil das ist ja auch das, was Dracula mit sich bringt, ja. Der hat ja im Grunde, der sieht ja nicht nur heiß aus, ja, wenn überhaupt, also wird er nicht beschrieben, sondern also alleine seine Gegenwart macht ja, dass er macht ja, dass Menschen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Wir erinnern uns, ganz am Anfang hat ja schon mal Jonathan versucht, Dracula zu töten, wir erinnern uns, als er da irgendwie runter genau in eben jene Kapelle gegangen ist, mit so einer Schaufel in der Hand, hat das Ding aufgemacht, hat ihn da liegen sehen, vollgesogen wie ein dickes Blutegel, ja, und hat es aber nicht geschafft, weil dann irgendwas kam, was ihn davon abgehalten hat, ja, und genau das Gleiche, was Jonathan davon abgehalten hat, Dracula zu töten, ist jetzt im Grunde mit Van Helsing passiert und den drei Vampirschwestern. So lese ich das. Nur eben, dass es vielleicht nicht die, was weiß ich, männlich gelesene Autorität des Grafen war oder die beängstigend rotglühenden Augen, ja, sondern dass es einfach das war, was Van Helsing wahrgenommen hat. Und das waren halt einfach die drei Frauen, die drei hübschen Frauen, die da rumgelegen haben, und hat das darauf projiziert, weißt du? Ja. Warte mal, ja, das ist im Grunde mein Punkt. Also ich glaube wirklich, dass es ein Zauber ist und dass, so sehr er sich auch darauf vorbereiten kann, mit Wissen und Methode und Planung und Organisation und noch mehr Wissen auch darüber von Geschichte, ja, das ist ja diese wissenschaftliche Seite, Logikseite, und dass es trotzdem noch die Magie-Seite gibt, ja, das ist ja der große Kampf im Grunde in dem Buch gewesen. Und die kickt dann halt rein. Ja. Und da kann der gar nichts machen. Ja, und da kann er so viel Memoranden schreiben und wie er möchte. Am Ende ist er auch nur ein Mensch, der auf diese Magie reingefallen ist. Ja. Oder beinahe reingefallen wäre.
Ja. Ich glaube schon, dass es in gewisser Weise symbolisch zu lesen ist als so eine Affizierung für Sexualität. Weil es wird ja zum Beispiel, also wir haben ja an dem Lagerfeuer schon diesen Punkt, dass er das erkennt. Also die Wollust dieser Frauen sozusagen erkennt, wenn sie ihn selbst noch gar nicht affizieren, also gar nicht so auf ihn losgehen wollen mit ihrem Zauber in dieser Interpretation sozusagen. Und das fand ich auch ganz spannend. Er erwähnt ja auch genau Jonathans Begegnung mit den drei Frauen nochmal vom Anfang, ne? Also er rekurriert sozusagen nochmal, dass Jonathan ja auch kurz davor stand, gebissen zu werden in den Hals, und dadurch bekommen wir ja auch sozusagen diesen Clou, okay, genau das könnte jetzt mit Van Helsing auch passieren. Also uns wird diese Gefahr auf einmal bewusst, und ich finde das aber trotzdem eine ganz spannende Interpretation, das sozusagen so zu sehen. Wir haben diesen wirklich alten Mann, bei dem wir noch nichts bekommen haben oder keine Information bekommen haben hinsichtlich eines sexuellen Lebens, was einen Kontrast zu dieser Arbeit sozusagen darstellt, und selbst wenn wir das als Zauber sehen, braucht ja auch ein Zauber so eine gewisse Schwäche eines Menschen irgendwie, hätte ich jetzt gesagt.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Und vielleicht steht da oder ist da tatsächlich so eine offene, so ein offener Punkt, so eine offene Wunde, wo der so rein sneaken könnte sozusagen. Und ich könnte mir dann schon vorstellen, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so alt sozusagen. Mhm. Und
naja, es ist ja so so ein Klischee, ne, dass dieses jüngere Frauen mit, was weiß ich, straffen Körpern und tollen Gesichtern und so weiter eher einem Ideal entsprechen, ja,
ja,
und
ja,
das wahrscheinlich auch bei älteren Männern so ankommt, ja. Ich denke da an Game of Thrones, Walder Frey, der Alte, gespielt von dem Hausmeister von Hogwarts da, der mit seinen zig Frauen da und alle immer jung und so weiter. Ich dachte mir nur, na, was würden das jetzt in der Beziehung zu Mina bedeuten? Wenn wir das jetzt wirklich mal sexuell lesen, ja, und mit Begierde zusammenhängen, hängt er ja auch irgendwie da und betüdelt sie so ein bisschen und ach, die liebe Mina und ich liebe sie und ich würde sie beschützen und so weiter. Mhm. Das habe ich ja bis jetzt immer so ein bisschen, naja, so großväterlich, was ja zum Schluss dann auch war. Mhm. Und vielleicht ist es das auch einfach nicht, dass er vielleicht auch einfach irgendwie von ihr verzaubert ist.
Vielleicht, ja. Also wie alle Figuren ja eigentlich so ein bisschen, ne? Also wir hatten ja in einer
Morris der wissen wir es nicht.
Das stimmt, aber in einer der vergangenen Folgen hatten wir doch selbst Morris, also nicht im Sinne von, dass sie irgendwie sexuell affiziert sind von Mina oder irgendwie romantische Gefühle für sie haben oder sowas, aber alle hatten ja mal so eine kurze Begegnung mit Mina, wo sie irgendwie ein tiefer liegendes Gespräch irgendwie mit ihr hatten, ne? Und haben eine gewisse Empathie zu ihr aufgebaut zumindest. Und
jetzt muss ich mal ganz kurz, du hast jetzt viermal das Wort affizieren benutzt.
Ja.
Kannst du es bitte definierst kurz für uns?
Affizieren, na, dass man irgendwie auf eine emotionale Art und Weise berührt wird sozusagen, ne? Oder sagen wir mal angegriffen wird in seiner emotionalen Stabilität. Also affizieren kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man, wenn man sich einen Horrorfilm anguckt oder ein Horrorbuch liest meinetwegen, dass eine gewisse Szene einen emotional mitnimmt.
Ja.
Das hat einen Affekt. Und das affiziert einen.
Sozusagen. Also ist affizieren das Verb zu dem Substantiv Affekt?
Ja, sozusagen, ja.
Okay, ja. Gut, danke. Wieder was gelernt.
Ja, und und gerade diese sexuelle Abstinenz, die wir ansonsten haben, das ist ja genau das, was wir bei Jonathan Harker am Anfang auch hatten. Also dieses über Monate oder Wochen zumindest hinweg sein von seiner geliebten Mina, legt ja dann auch so eine Wunde offen, dass er dann sozusagen auch affiziert werden könnte von diesen drei Frauen, die auf ihn zukommen, ne? Also
ja,
diese Isolation von allem
und
anderen.
Und es ist ja, also Sexualität ist ja ganz klar mit dem Bösen assoziiert. Ja, ja? Also ja? Wir haben es ja bei Lucy gesehen, die dann von dem prüden kleinen Mädchen, das so ganz lieb und nett und ihre Teekränzchen gemacht hat, dann plötzlich zum lasziven Vampir geworden ist.
Ja.
Ja? Und das dann irgendwie auch Arthur, als er noch eine Rolle gespielt hat, irgendwie völlig wahnsinnig gemacht hat. Ja, das kennen die so nicht.
Ja.
Und in dem Fall ist das ja auch ähnlich. So. Absolut. Ist das jetzt vielleicht erlaubt?
Das stimmt.
So, ja. wenn sie Vampire sind, ist es vielleicht erlaubt. Ja. So, ja?
Also es ist schon eine gewisse Prüderie eigentlich.
Ja, klar.
Die auch von dem Roman nicht groß hinterfragt wird, aber auf jeden Fall offen ist für spätere Interpretationen. Also es gab ja, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass es bestimmte Bearbeitungen dieses Stoffes in anderen Medien gibt, die genau das offenlegen und genau diese Prüderie sozusagen. Also zum Beispiel dieses Herauslösen aus der bürgerlichen Gesellschaft von Lucy durch den Vampirismus im Prinzip, ist etwas, was in dieser 1958er-Verfilmung von Dracula ein zentrales Thema ist. Da wird nämlich genau das positiv konnotiert. Da sind alle anderen Leute total langweilig, sozusagen. Man schaut sich das auch nicht gerne an, aber dann wird sie gebissen, wird befreit, wird lasziver auf einmal und das wird auf einmal positiv konnotiert, sozusagen.
Ja, ne? Okay.
So.
Also es könnte ja genauso gut für Van Helsing gelten, ne?
Das könnte auch für Van Helsing gelten, genau, richtig. Ja, absolut. Und genau, dann haben wir eben diesen Van Helsing, der auf einmal unser geiler Bock ist hier in dieser Runde. Und auch diese nekrophile Komponente sozusagen, die man da
ja,
hat. Ne? Also
ja,
das kommt
ne?
ja auch noch dazu
ja,
im Endeffekt.
Das kommt
ne?
auch dazu.
Was ja auch Thema ist in anderen Bearbeitungen wieder. Aber ich will jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Filme eingehen und so. Ja.
Nein.
Genau. Ja, und dann haben wir im Prinzip nach der, es sei denn, du hast zu der Tötung der Bräute noch was?
Ich fand ja cool, als er dort dieses Schloss betreten hat, ja, hat er so diese Türen beschrieben und hat mit diesem, er hat irgendwie einen Schmiedehammer mitgehabt oder gefunden, das weiß ich nicht, und hat in weiser Voraussicht, hat er die Türen, die ja sowieso offen stehen, hat er deren Angeln rausgeschlagen, ja, sodass die sich nicht per Zauberhand, wenn er im Schloss ist, schließen können und ihn dort gefangen halten. Das fand ich cool.
Das stimmt, ja.
Ein cooler Move, habe ich nicht dran gedacht, weil ich dachte, was macht er jetzt mit dem Schmiedehammer, mit dem offenen Tor, also ja, aber das fand ich geil.
Das hat man ja relativ häufig, dass sich irgendwelche Türen schließen
ja,
und die Leute
ja,
nicht
genau.
mehr rauskommen
ja, genau.
und von der Hessen verhindert das einfach, indem er die Tür kaputt macht.
Ja, ja, ja da braucht er gar nicht lange überlegen.
Ja, genau.
Das ist dabei. So, ja. Ich habe einen Schmiedehammer, zack, boom, rechts, ja. links und dann kann mir nichts mehr in den Rücken fallen.
Ja, und man stelle sich vor, Dracula versucht dann per Zauberhand diese Tür zu schließen, ja, geht nicht.
Hast du die Türen an, die dann so wippen an der Seite. Weißt du, so.
Genau, ja. Ja. Muss aus der Monteur kommen oder
das fand
der Handwerker.
Ja, das fand ich gut.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wir waren jetzt bei der Szene schon so ein bisschen weiter. Noch zu einer coolen, also coole Szene ist an sich auch Van Helsing, Mina und die Schwestern.
Ja.
Also das ist im Grunde, ist das so ein bisschen vorgelagert zum Schlossbesuch jetzt gerade. Das ist einfach cool. Man kann sich das gut vorstellen. Da brennt ein Feuer. Es ist drumherum, es ist Nacht und irgendwie dunkel. Es schneit. Ja, das Holz knarzt da so ein bisschen. Dieser Hostienkreis ist gelegt. Und die versuchen sich irgendwie warm zu halten und was zu essen. Und dann plötzlich aus diesem Nebel, Wind und Schneeflockenkram lösen sich diese Frauen dann raus und dann kommt es zu diesem Aufeinandertreffen und das ist doch einfach cool.
Absolut.
Absolut,
ja.
Stimmungsvoll, richtig gut. Das passt genau in dieses Revenant-eske
ja.
Beschriebene Umfeld dort.
Stimmt. Und es ist auch seit langem mal wieder eine Gefahrensituation, ne? Also bei den vorherigen Konfrontationen, selbst mit Dracula, war es ja so, dass unsere Scooby-Gang immer im Vorteil war durch die zahlenmäßige Überlegenheit allein und dass sie halt auch so gut vorbereitet waren. Das ist Van Helsing jetzt auch. Aber theoretisch, wenn wir uns vorstellen könnten, Mina verfällt diesem Ruf der Schwestern, wären wir auf einmal 4-1, ne? Und das ist dann schon allein von der zahlenmäßigen Überlegenheit
ja.
schon ein bisschen gefährlich. Und durch die Kräfte bei Nacht natürlich, die diese Vampire dann haben. Aber es gibt ja zum Glück diese Hostien und Van Helsing hat auch Kreuze und alles dabei. Da kann ihm gar nichts passieren.
Ja, im Grunde nicht.
So, im Grunde kann ihm nichts passieren.
Ja, ist der Unverwundbarkeitscheat, ne?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen, er hat den Godmode activated.
Ja. Ja. Aber trotzdem finde ich das gut. Und ich fand es auch irgendwie recht, ja, es ging auch so schnell, als er da in das Schloss reingegangen ist, Türen aus den Angeln gehauen, ist unten rein und hat im Grunde Draculas Sarg versiegelt, ja, und dann war die Nummer gegessen.
Er hat eine Hostie reingelegt, ne?
Der hat, ja, oder verbrannt, ja. oder weiß nicht, ja, genau. Und dann hat er sich da über die Frauen dann hergemacht, indem er sie dann natürlich getötet hat. Und es muss ein ganz schön, es muss richtig anstrengend gewesen sein, glaube ich.
Ja.
Ja, also das, der muss auch richtig, also der muss im Grunde voll Blut und Schmodder, muss der da irgendwie rausgekommen sein. Es wurde nicht beschrieben. Ja. Es wurde halt nur mit dem Satz beschrieben, es war die Arbeit eines Fleischers oder irgend sowas.
Ja, ja, genau.
Fleischerhandwerk.
Ja, richtig.
So, also es muss wirklich, ja.
Martialisch.
Das, ja. Sehr martialisch gewesen sein. Und dann war die Nummer in dem Schloss auch gegessen.
Ja. Was ja spannend ist, ne, weil wir vorher noch ein paar Seiten vorher diese Passage haben, während der alte Fuchs in seine Kiste festgebannt auf dem Flusse schwimmt und nicht an Land kommen kann, werden wir den Spuren Jonathans folgend von Bistritz über den Borgo-Pass gehen und den Weg zu Schloss Dracula einschlagen. Das war in Kapitel 26 noch und da hatte ich wirklich auch noch diesen Clou, okay, das wird im Schloss Dracula stattfinden, genauso wie ich es vorher gesagt habe. Da findet der Showdown statt, aber jetzt ist es nicht so.
Gar nicht. Es hat ja, es sah ja alles danach aus.
Ja.
Ja, die wollten da sein und wollten den erwarten im Grunde.
Was auch so ein bisschen die Frage aufwirft, also das hat jetzt nicht geklappt mit Dracula, dass er entflohen ist, aber was wäre dann eigentlich passiert, wenn er entflohen wäre? Hätte es da noch irgendeinen anderen Ort gegeben, an den er hätte kommen können? Weil irgendwie ist das ja, das spitzt sich auch in diesem Showdown dann total zu, dass es super wichtig ist, dass Dracula auf jeden Fall getötet wird, bevor die Sonne komplett untergeht.
Ja, weil er sonst zu Kräften gekommen wäre.
Genau, und dann wäre er ja auch irgendwo entfliehen können sozusagen. Hätte sozusagen sich als Fledermaus in eine Fledermaus verwandeln können und wäre einfach weggeflogen. Aber die Frage ist, was hätte er dann gemacht? Wo wäre es hingegangen? Weil das Schloss ist ja gefühlt auf Ewigkeiten dann zu. Oder sein Sarg zumindest.
Ja. Ne? Ja. Ich glaube, er hätte erstmal alle außer Van Helsing vielleicht ausradiert.
Hat er noch eine Immobilie in Transylvanien?
Weil Van Helsing hat ja die Hostien und das ganze Heiligenmaterial, das hat ja kein anderer von denen,
ja.
Glaube ich. Hm. Und das wirft ja die Frage auf, wie kommt der denn zu diesen Kisten mit Erde?
Hm.
Wer macht die Erde da rein? Wo kommt die her? Ja, also wächst die irgendwo nach? Gibt es irgendwo einen Ort, wo er das reinschaufeln muss? Kann er sich die neu herstellen? Oder gab es die nur als Begrenzung von... Hier, Dracula, du hast jetzt 50 Kisten bis zum Ende deiner Existenz. Tja.
Kann man sich Dracula vorstellen, wie er zum Sonntag dann die Schaufel in die Hand nimmt und so. Dann
die schon Kisten wieder. Füllt. Ja, genau.
Dabei pfeift noch.
Ja, aber genau das ist die Frage, ne? Also in London, gut, das haben wir verstanden, gab es eine begrenzte Menge. Weil eine begrenzte Menge kannst du auch nur verschiffen.
Hm.
So, da gab es irgendwie die, wie viel? 32, 50, 40?
50, glaube ich, ja.
Okay, die haben sie irgendwie alle gefunden und jetzt kommt er zurück und diese eine Kiste, die dort in dem Schloss steht, ist jetzt auch weg.
Mhm.
Aber ich meine, wenn da jetzt noch fünf andere irgendwo versteckt stehen, also gut, drauf geschissen, dann ist halt die weg.
Ja.
So, kann ich immer noch stehen lassen. Und
ja.
Das wissen wir, glaube ich, nicht. Mhm. Ich glaube, also ich wünschte mir, dass es so wäre, dass es da noch andere Orte gäbe, weil das würde eher diesem über Vampir Dracula entsprechen, dass der ja nicht nur eine Kiste in seinem Schloss hat, mit allen anderen nach London gefahren ist.
Mhm.
Weiß ich nicht. Obwohl Vielleicht, er ja auch, obwohl er ja eigentlich auch geplant hat, nicht wieder zurückzukommen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, eigentlich, ne? Eigentlich hätte er mit dem Schloss so ein bisschen, also im Prinzip legt ja dieser Showdown am Ende nahe, dass er mit dem Schloss sowieso hätte abschließen können auf irgendeine Weise und dass irgendwo gibt es anscheinend noch einen Zufluchtsort. In jedem Fall ist es ganz wichtig, dass er nicht zu Kräften kommt und dann entweder dadurch entfliehen kann oder tatsächlich die Gruppe vernichten kann, töten kann, wie auch immer. Wobei selbst das ja schwierig wäre, weil selbst dann wissen wir ja, okay, Kreuze, Hostien, es gibt genug Mittel gegen ihn, Knoblauch.
Ich glaube, der hätte die einfach zerstört.
Meinst
Wenn du mit einem Baumstamm nach Van Helsing schmeißt, ist es egal, ob der eine Hostien oder ein Kreuz in der Hand hat.
Oder so, ja. Also
die Kraft hat er ja.
Ja, genau, richtig. Also ist auf jeden Fall, ist ja auch egal, im Endeffekt, also auf keinen Fall darf die Sonne untergehen und er zu Kräften kommt. Das ist wichtig für diesen Showdown sozusagen.
Unbedingt.
Und das bekommen wir sehr, sehr explizit über mehrere Seiten hinweg gesagt im Prinzip. Ne? Wir haben hier so eine Zuspitzung dieses zentralen Konfliktes durch diese Kutsche, auf der also mit den Sinti und Roma, wo diese Kiste drauf ist, wo Dracula drin liegt.
Mhm.
Und gleichzeitig haben wir Van Helsing und Mina, die sozusagen warten auf dieser Anhöhe da.
Erst später gehen sie runter.
Aber dann auf die Entfernung auch schon die anderen als Punkte sehen, wie sie immer näher kommen und alles spitzt sich zu auf diesen Treffpunkt an der Kutsche sozusagen, die sich auch noch bewegt sozusagen.
In so einem Tal stelle ich mir das vor.
Genau, richtig. Ja, habe ich mir auch.
Ne? So guckt so von oben nach unten drauf, genau.
Genau.
Und im Grunde ordnen die drei Zweiergruppen sich so um diesen um diese Kutsche drumherum. Und um die Kutsche selber bilden die Sinti und Roma wie so ein Kreis, der die versucht dann irgendwie abzuwehren. Mhm. So. Und die versuchen die dann, also zwei von denen, Jonathan und Arthur, ja, halten die so ein bisschen in Schach, kämpfen irgendwie mit denen, schießen, weiß ich gar nicht, ob die jeweils diese Winchesters benutzt haben.
Das glaube ich nicht.
Also, die waren, glaube ich, nur für die Wölfe da.
Ja, genau, richtig. Ja.
Aber die haben dann, glaube ich, die haben keine Rolle mehr gespielt, weil das ging dann so schnell, dass die Wölfe dann im Grunde abgezogen sind.
Ja, genau. Um das vielleicht vorher noch so ein bisschen auseinander zu klamüsern, also wir haben ja mehrere Elemente im Prinzip, die dafür sorgen, dass wir hier Spannung haben. Ne? Zum einen der sich anbahnende Sonnenuntergang, der wird uns über mehrere Seiten immer wieder erwähnt, dass die Sonne immer wieder ein Stück weiter nach unten kommt sozusagen. Ne?
Richtung Hügelspitze.
Richtig, genau, ja. Wir haben die große Distanz zwischen Draculas Kutsche und den Akteuren der Scooby-Gang. Also das wird so durch Mina im Prinzip gesagt, als Punkte sind sie nur zu sehen. Ne? Die sind alle noch super weit weg. Die widrigen Wetterbedingungen spielen da auch eine Rolle. Also da gibt es diese eine Passage auf Seite 485 oder diesen einen Satz. Ein neuer Schauer wirbelnden Schnees kam hernieder und verhüllte die ganze Landschaft vor unseren Blicken. Also es ist undurchsichtig, es ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen nebelig, dieselig irgendwie, ne? Gefühlt kann gleich eine Lawine runterkommen und das ganze Thema ist auch nochmal ein bisschen, wird nochmal ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir die Verzögerung der Zusammenkunft zwischen der Gruppe und Dracula. Durch zum einen diese Konfrontation mit den Sinti und Roma, die wir eben schon hatten, also die scharen sich dann so drumherum und die Wölfe tauchen auch noch auf. Die schließen ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, hinter welcher Gruppe sie auftauchen, aber die Wölfe laufen ja hinter einer Gruppe noch hinterher, kommen dann so von hinten.
Ich dachte, Seward und Morris.
Dann sind es die vielleicht, ja. Das habe ich mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, welche das waren. Genau, und das wird dann immer wieder uns durch verschiedene Passagen in Erinnerung gerufen. Über einen Zeitraum oder einen Seitenraum von fünf Seiten, Seite 485 bis 490, haben wir im Prinzip sehr detailliert diesen ganzen Ablauf geschildert, sozusagen. Ja. Bis wir es dann schlussendlich mit der Ermordung Draculas zu tun haben.
Und das ging sehr schnell.
Das ging sehr schnell, absolut. Aber auch in letzter Sekunde wirklich, ne? Also es ist wirklich, ich habe mir das auf Seite 488 war das. Ich such's mal ganz fix raus. Genau. Unterdessen hatten sich die Zigeuner, wir sagen, es sind hier und Roma dazu, weil wir politisch korrekter sind als Bram Stoker damals, ne?
Was man in 19. Jahrhundert.
In 19. Jahrhundert, genau. Unterdessen hatten sich die Zigeuner, die die Mündungen der Winchester-Büchsen auf sich gerichtet sahen, Lord, jetzt musst du wieder,
Godalming,
genau, und Dr. Seward ergeben und wagten keinen ferneren Widerstand. Die Sonne berührte beinahe die Bergspitzen und die Gruppe warf lange Schatten über den Schnee. Ich sah den Grafen in der Kiste auf der Erde liegen, die ihn infolge des Sturzes vom Wagen teilweise bedeckte. Er war totenbleich wie eine Wachsfigur und die roten Augen glühten in dem unheimlichen, sieghaften Feuer, das ich so genau kannte. Als diese Augen die sinkende Sonne erblickten, wich der Ausdruck des Hasses aus ihnen und sie leuchteten in wildem Triumph. Aber im gleichen Augenblick sauste blitzend Jonathans großes Messer hernieder. Ich erschrak, als ich sah, wie es im scharfen Schnitt die Kehle des Grafen durchhieb. Kurz darauf durchbohrte Herrn Morris scharfes Jagdmesser das Herz Draculas. In letzter Sekunde kriegt er den Schnitt durch die Kehle und den Stich ins Herz.
Also wirklich in letzter Sekunde. Genau. Also Dracula hat im Grunde schon gesehen, alles klar, Leute, das war's, eure jetzt. Messen sind gesungen. Richtig. Ich bin jetzt hier am Start.
Ich stehe jetzt auf, nehme meinen Baumstamm und hau euch alle nieder sozusagen.
Ja, genau.
Ja,
so genau. In der Art und Weise. So, das wäre ja auch dazu gekommen.
Genau.
Der hätte die alle niedergemacht.
Richtig. Zuspitzen auf die letzte Sekunde, maximale Dramatik sozusagen und dann ist die Messe gelesen. Sozusagen.
Ich finde, dass ich finde das so ein bisschen, also absolut passend, ja, wie die den erlegen können und irgendwie auch so antiklimaktisch, weißt du, wir haben den Übervampir und dann wird er tatsächlich einfach so liegend auf dem Boden, ohne dass der sich zur Wehr setzen kann, von den Leuten gekillt. Und dann löst er sich auf. Und das war's. Da gibt's keine, die göttliche Schlacht, ja, der große Kampf zum Schluss, das Finale, sieht dann eben so aus. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen, ach, ich schade eigentlich. Mhm. Ja, ich hätte gerne mehr Action gehabt. Mhm. Aber das wäre nichts geworden.
Nee.
Weil die können dem nicht persönlich und schon gar nicht bei Sonnenuntergang gegenübertreten. Es ist einfach sinnig, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist.
Absolut, ja. Habe ich auch so gelesen. Also ich fand das tatsächlich jetzt gar nicht schlimm, so im Großen und Ganzen, oder es hat mich nicht groß geärgert. Es war trotzdem, finde ich, ein würdiges Ende für die ganze Geschichte, mehr oder weniger. Oder ist ja noch nicht ganz das Ende sozusagen, ne? Es gibt ja noch so diese kleine Notiz von Jonathan Harker hinten dran. Aber ich finde es trotzdem diese Idee ganz schön, dass es so unspektakulär ist, weil im Prinzip also gefühlt das Ende der Welt perspektivisch irgendwie verhindert wurde, aber alles in so einem Raum, dass sonst außer dieser Gruppe niemand davon Notiz nehmen wird, ne? Also
ne, ja, ja, stimmt. Ne, ja, ja.
So ein bisschen wie, ja. Keine Ahnung, Prävention von irgendwelchen Anschlägen und so weiter. Und niemand wird jemals was davon mitbekommen, sondern alles geht so gewohnt seinen Gang. Die Bürokratie in London und Galatz läuft genauso weiter. Niemand wird irgendwie Notiz davon nehmen.
Die nächsten Schiffspassagen sind schon gebucht.
Richtig.
Ja, ja, genau.
Genehmigungen ausgestellt und so weiter.
Ja, und die sind die Roma flüchten. Den glaubt sowieso keiner.
Genau.
Ja, die Wölfe flüchten, das, ja, weil der Bann gebrochen ist im Grunde. Hm. Und damit war es das.
Ja, aber Quincy kämpft sich ja dann auch vorher noch in Richtung des Sarges und wird ja dann so angepiekst von den
Genau, das ist ja der Grund, warum er stirbt dann.
Genau, richtig. Und da dachte ich mir, nee, Bram Stoker, das hast du doch jetzt nur reingeschrieben, damit der Olli recht hat am Ende. So, das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Nimm doch einfach die Winchester-Büchsen, schieb die so ein bisschen
Knall
zur Seite.
Doch ab. Ja. Warum mit dem Messer?
Ja, er ist vielleicht zu sehr Pazifist, der gute Amerikaner, der gute Quincy.
Der Großwildjäger meinte,
ja,
ich denke
ja,
nicht.
Ja, ja, klar. Aber das war so ein Moment wie, weil ich wusste, ich kannte ja diese Theorie von dir schon seit mehreren Folgen hinweg und dachte mir, nee, komm, also das hätte jetzt nicht sein müssen.
Gut, ja. Auch ich darf mal recht haben. Ja. Ja, und dann ist es im Grunde, also nicht nur die Sinti und Roma sind weg, nicht nur die Wölfe sind weg, sondern auch Minas Mal auf der Stirn ist weg. Das heißt, sie ist erlöst und sie ist jetzt wieder die liebreizende Zuckersüße Mina für die Gruppe der Männer.
Ja.
Toll.
Ganz genau. Und wir haben unser Happy End.
Und wir haben unser Happy End, genau. Und dann haben wir sogar noch so einen Nachtrag, in dem wir einfach rausfinden, was 7 Jahre später noch passiert.
Mhm. Genau.
Das fand ich sehr interessant. Das ist nicht viel.
Nee.
Also es ist jetzt so kurze Sachen. Also
1,5 Seiten knapp, ne? So.
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, Dr. Seward und wie heißt der andere? Arthur, haben geheiratet.
Godalming.
Godalming. Aber wir wissen auch nicht, wen.
Nee.
Wir wissen auch nicht, ob es dieselbe Frau ist oder ob die, wo die sind oder wie der Kontakt jetzt zur Familie Harker ist oder ob die sich jetzt jeden Sonntag zum Essen treffen oder. Das wissen wir nicht.
Ja,
wir wissen
ja
einfach nur, dass die geheiratet haben. Mhm. Also die beiden Junggesellen, die ja beide um Lucy gebuhlt haben, haben jetzt am Ende doch noch ihre Frau abbekommen. Mhm. Gott sei Dank.
Mhm. Ja, absolut. Ja.
Und die haben einen Sohn, der auch unter anderem Quincy heißt.
Ja.
Und ich habe es irgendwie so verstanden, dass der noch mehrere Namen hat von Menschen, die wohl auch irgendwie wichtig für diese Geschichte waren.
Ja, ich habe es verstanden, dass der mindestens alle männlichen Namen dieser Gruppenmitglieder trägt. Und der Rufname ist halt trotzdem Quincy. Also das
Genau, das habe ich auch so verstanden.
Genau, ja.
Und der ist irgendwie ganz nett mit Dr. Van Helsing irgendwie unterwegs da.
Ja.
Und der spielt ja so ein bisschen Opa für die Familie.
Richtig.
Ist ja natürlich auch ein Grund für Van Helsing nahe bei Mina zu bleiben, ne?
Mhm. Absolut, ja.
Also als lüsterner Rentner.
Ja, vielleicht erwischt sie den Jonathan doch mal irgendwie so. Bei seinem natürlichen.
Ist schon wieder die Treppe runtergefallen.
Ja, hoppala, ja, genau. Ja. Ja, genau. Also im Prinzip so ein relativ idyllisches Familienbild so. Der Großvater ist auch noch mit dabei quasi und so.
Ja.
Genauso wie bei Stuart und Arthur. Das hat im Prinzip auch. Also zum einen kann man das natürlich auch sehr konservativ lesen im Endeffekt, ne? Alles ist wieder in Ordnung gebracht, ne? Sozusagen das, was wir vorhin hatten, so diese Gefahr der Sexualität, des Lasziven,
vorbei
ist
jetzt
zum Glück weg, sozusagen,
ja,
ne? Endlich ist die Kernfamilie wieder beisammen und so weiter.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben wir aber auch diese Passage, die du am Ende vorgelesen hast, nämlich dieses Hervorheben von Minas Rolle, was dem Ganzen dann trotzdem eine relativ progressive, feministische Lesweise im Prinzip gibt. Ne? Also so dieses, dass sie im Prinzip der Kern dieser ganzen Geschichte war und dass im Prinzip alle männlichen Figuren das so getan haben. Ich habe es ja auch zum Vorlesen, falls du willst.
Ich will nochmal durch. Mhm.
Ich lese einfach mal vor. Wir brauchen keine Beweise, wir verlangen von niemand, dass er uns Glauben schenke, aber dieser Junge hier wird eines Tages erfahren, welch tapfere und edle Frau seine Mutter ist. Jetzt kennt er ja erst ihre Güte und ihre liebevolle Sorgfalt, später aber wird er begreifen, warum wir alle sie so lieb hatten und so Schweres um ihretwillen unternahmen. Ne? Also man kann auf der einen Seite da reinlesen, okay, die Männer haben es geregelt, weil sie in Not war sozusagen, aber auf der anderen Seite wird sie ja auch als tapfer und edel beschrieben und ist ja auch, hat ja auch im Rahmen der Geschichte einen wichtigen Teil dazu beigetragen, warum sie überhaupt Dracula im Endeffekt fassen konnten. Ne? Also das wird ja ganz, ganz deutlich, dass wir ihre Sicht bekommen, wie sie diese ganze Reise von Dracula nochmal durchgeplant hat. Das war ja erst in diesem Kapitel jetzt sozusagen.
Ja,
Da ist es schon...
Ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht. Also irgendwie fängt der Satz hier an, jetzt kennt er ja erst ihre Güte und ihre liebevolle Sorgfalt und jetzt würde ich mir denken, und später wird er rausfinden, wie tapfer und mutig seine Mutter war. Mhm. Ja, aber es geht später nicht um seine Mutter, sondern es geht später, wird er begreifen, warum wir sie alle so lieb haben. Mhm. So. Also ich finde, das macht sie ja trotz, da bleibt sie ja trotzdem passiv.
Ja, ja.
Ja, weil wir haben sie ja lieb gehabt, weil wir sind ja aktiv und haben sie lieb und sie ist dann da und beschützenswert und deswegen mussten wir ja los, weil sie so beschützenswert ist. Weil sie, würde ich jetzt, oder, keine Ahnung, man hätte ja auch anders schreiben können, also jetzt kennt er ihre Güte oder liebevolle Sorgfalt, später wird er herausfinden, wie clever seine Mutter ist im Angesicht der Angst und was auch immer, weil sie ja herausgefunden hat, wie der Plan so läuft. So, das würde sie als aktive Person hervorheben, ja, die wichtig für die Gruppe war, aber so ist sie ja im Grunde das Objekt, in Anführungsstrichen, was beschützt werden muss und der Grund war, warum diese Männerhorde dann wieder losgezogen ist. Also, ja. In dem Fall stimme ich dir nicht mit überein, würde ich jetzt einfach nicht sagen.
Ja, ich würde aber sagen, dass im Kontext der Gesamtgeschichte Mina schon mit die wichtigste Figur hier ist.
Unbedingt.
Überhaupt, ne?
Ja, ich habe mich jetzt nur auf diesen Absatz bezogen gerade.
Weil gerade, wenn wir das vergleichen mit den anderen männlichen Figuren der Gruppe, wenn wir von Van Helsing absehen, ich glaube, der Rest der Gruppe ist nicht so wichtig wie Mina für die ganze Geschichte. Jonathan.
Die hätten, gar nicht. Die hätten das alles nicht geschissen gekriegt.
Ja, genau.
Die wären entweder in den falschen Fluss hochgefahren, die hätten auch nicht rausgefunden, weil Mina kam ja aufs Hypnotisieren, die hätten nie rausgefunden, dass Dracula überhaupt London verlassen hat. Hm. Die säßen immer noch in London und müssten zusehen, wie sie klarkommen.
Ja,
so, genau. Es kam alles durch Mina zustande, alle durch ihre Ideen, durch ihre Initiative und die gesagt hat, doch, ich komme mit. Hm. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich fahre hier mit.
Ja.
Also wenn der mich ruft, muss ich sowieso hin. Also nehmt mich doch bitte mit und beschützt mich.
Ja.
So, ja. Und das alleine war ist ihr zuzurechnen.
Ja. Von daher könnte man ja auch nochmal sagen, weil diese letzte Notiz ist ja von Jonathan Harker, dass wir nochmal Jonathans Sicht auf diese ganze Thematik bekommen, so nach dem Motto, ja, Mina war super mutig und so, ne? Aber wir haben es dann geregelt im Endeffekt, so nach dem Motto. Also etwas überspitzt jetzt natürlich, ne? Aber im Kontext der Gesamtgeschichte stimmt das ja dann wieder nicht. Im Kontext der Gesamtgeschichte ist gerade der die letzten Worte hat, ja mit so der, kein Idiot oder sowas, ne? Aber jemand, der das auf jeden Fall nicht alleine hinbekommen hätte.
Er ist der Mann von Mina.
Der ist der Mann von Mina. So kann man es wirklich gut zusammenfassen. Er ist der Mann von Mina. Er ist der diese Geschichte kickstartet, den wir erstmal, und das ist ja fast schon eine Falle, ne? Den wir erstmal so als Protagonisten dieser Geschichte wahrnehmen könnten am Anfang. Aber dann ist er der Mann von Mina. So muss man es, glaube ich, sagen.
Genau.
Ja.
Genauso wie dann irgendwann Arthur der Geldgeber der Gruppe ist.
Ja.
Morris der Beschützer von Mina, was auch immer. Ja, so.
Genau. Ja, absolut. Ja.
Und im Mittelpunkt, selbst Seward hat irgendwann dann weniger eine Rolle gespielt, ja, das war ganz wichtig, als die irgendwie bei ihm zu Hause waren, in der Klinik und so, aber das war dann irgendwann,
irgendwann war er einer der Männer einfach, ne?
Ja.
Das ist auch, ich habe das auch zwischenzeitlich gemerkt und das hat man vielleicht am Ende auch so ein bisschen mitbekommen, als es darum ging, wer hier eigentlich mit wem unterwegs ist, also ich habe das währenddessen komplett vergessen. Wenn man es nicht ab und zu durch irgendwie einen Tagebucheintrag in Erinnerung gerufen bekommt, ist es mir, also ich hätte jetzt...
Im Grunde war es egal.
Ich wüsste jetzt aktuell nicht, ob Jonathan mit Quincy oder mit Arthur unterwegs war
mit
oder
Arthur.
Ob es anders mit Arthur
war.
Ja, genau.
Ich weiß, also ich habe zumindest die Verbindung, weil Dr. Seward und Morris ja schon mal gemeinsam jagen waren und die beiden sind ja losgeritten auf ihren Pferden. Ja, gut, okay, das sind so, aber mehr hat man halt auch nicht.
Ja.
So, naja,
das
gut.
Stimmt. Ja. Ja, und damit hat man es im Prinzip.
Genau.
Oder haben wir es.
Ja. Damit haben wir es, genau. Arthur wurde zum Schluss nochmal kurz erwähnt und Morris übrigens auch dafür, dass sie ihr Geld zur Verfügung stellen für die gute Sache, ne? Und die können Boote kaufen, Pferde kaufen, was auch immer. Ja. Aber das war mit einem Satz im Grunde abgehakt.
Ja. Nochmal schön die Funktion hervorgehoben
die
der beiden.
Die Wertschätzung für die beiden.
Ja.
Das fand ich ganz gut. Mhm. Und jetzt sind wir fertig.
Ja.
Und ich habe mich gerade gefragt, also ich versuche jetzt meine Frage zu formulieren oder einen Gedanken zu formulieren, ich weiß es gerade noch nicht so richtig. Im Grunde steht ja vorne drauf Dracula. ganz groß. Und wir haben den Typen ja vorne auf dem Cover drauf. Immer ein sehr schönes Cover von unserer Ausgabe. Und Dracula an sich hat ja jetzt nicht viel Screentime in diesem Buch selber, ne? Und wenn das kam, dann war es schon recht imposant, muss man sagen. Mhm. Und trotzdem hat der ja so eine weiter anhaltende Wirkung. Der hat ja im Grunde ein ganz, also das Genre gab es vielleicht schon, den Vampir vorher gab es ja auch schon, aber meine, wir hatten es zur ersten Folge, Dracula kennt man halt. Jeder kennt Dracula. Mhm. So. Und ich finde es erstaunlich, dass ein Wesen, was so wenig Screentime hat, ja, so eine, na, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, im Grunde so lange Wirkung hat und die nach wie vor andauert. Mhm. Das finde ich sehr erstaunlich. Mhm. Und ich habe tatsächlich gedacht, ich kriege mehr von Dracula. Mhm. So im Laufe des Buches, so, es ist mehr Dracula in Dracula.
Hättest du gedacht, dass wir noch einen Tagebucheintrag von Dracula bekommen?
Sogar? Nein, aber mehr Auftritte an sich. Ja. So. Das ist mir zwischendurch nicht aufgefallen, das fällt mir jetzt auf, so rückblickend, haben wir ja gar nicht so viele. Wir könnten die jetzt an der Hand abzählen, die uns im Gedächtnis geblieben sind, ja. Aber dafür, dass es halt um Dracula geht, ist der Mythos Dracula im Buch ja schon da. Mhm. Also nicht nur in der Welt und als Folge von das Buch ist erschienen und welchen Einfluss hat es auf die Popkultur und so weiter, sondern selbst in dem Buch selber ist ja der Mythos riesengroß und nimmt mehr Platz ein als Dracula ja selber. Mhm. Und das finde ich krass.
Ja, ich glaube aber, das ist auch der Grund, warum diese Figur so überdauert, weil er im Prinzip auch innerhalb dieses Romans so eine große Projektionsfläche ist, über die sehr viel gesagt wird, die wir aber selber gar nicht so oft in Aktion erleben. Und wenn, dann ist es ja so, dass wir sie sehr oft in so einem bürgerlichen Kontext erleben, ne? Also Jonathan bildet sich mal ein, dass er Dracula auf der Straße gesehen hat oder sowas, ne? Und es sind ja diese sehr markanten Beschreibungen, die da reinspielen, ne? Diese weiße Haut, die roten Augen und so weiter und so fort, das ist ja total wichtig. Und das hat sich ja dann, und das hat mich tatsächlich auch gewundert, das hat sich ja dann durch die Popkultur gezogen. Es gibt ja zigtausend Bearbeitungen und so weiter. Und die machen das fast alle eigentlich anders. Also der ist sehr, sehr häufig zu sehen oder sehr, sehr häufig in Aktion zu sehen und so weiter.
Genau.
Es gibt diese Verfilmung von Francis Ford Coppola, von der man sagt, dass sie am nächsten an dem Buch dran ist. Und da ist es tatsächlich doch nochmal sehr, sehr anders. Da sind wir sehr, sehr häufig sehr nah an Dracula dran, gerade in diesen ganzen London-Szenen. Und da versucht er sich so an Mina ranzumachen und tatsächlich sie auf bürgerlichem Wege auch erstmal zu verführen in seiner bürgerlichen Gestalt. Ne? Und das ist was völlig anderes. Und ich würde mir tatsächlich jetzt auch im Nachhinein, wenn ich das Buch gelesen habe, eigentlich mal eine Version wünschen, in dem wir Dracula wirklich nur so nebenbei als Schema immer erleben, was so durch die Stadt irgendwie gefühlt huscht oder sowas oder immer nur mal so im Anschnitt zu sehen ist. Und gar nicht
oder über
so
den einfach nur geredet wird.
Genau, richtig, ja. Oder, ja genau, über den nur geredet wird, ne? Oder man sieht mal irgendwie in der Entfernung so eine Figur mit einem Zylinder oder sowas, aber mehr, das war's auch schon, ne? Es gibt diese eine Verfilmung von Die letzte Fahrt der Demeter, da sieht man ihn nicht auch seine Sicht, sondern man sieht ihn als eine Art Horrormonster im Prinzip, ne, wie das so klassischerweise gemacht wird. Und das ist lustigerweise schon mit am nächsten dran eigentlich, so an dem, wie man sich das so vorstellen kann, ne? Weil da sieht man nur, oder bekommt man nur die Sicht der Matrosen und des Kapitäns und so weiter mit.
Und das Monster selber ist gar nicht so sehr präsent, also auch zeitlich und Screentime-mäßig. Genau. So, das ist, ja, genau.
Ja, und das ist so ein bisschen, ja, also so, ich glaube, ein großer Schlüssel dafür, um eine Figur ikonisch zu machen, ist ihr genau eben gar nicht so viel Screentime zu geben. Das ist auch übrigens genau das Gleiche. Man denkt immer an Star Wars. Darth Vader, der muss ja super viel Screentime haben. Das sind, glaube ich, auch nur 6 Minuten oder so im ersten Film. Das ist super wenig.
Und die müssen sitzen.
Und die sitzen, ja, und die sitzen aber auch alle. Ja. Ne? Das wird durch Kontraste wunderbar gemacht. Das wird, durch bestimmte filmische Elemente dann einfach gemacht.
Nein, ich meine aber auch hier bei Dracula.
Oder hier bei Dracula auch,
also die Szenen sitzen. Ja, wenn der auftaucht, dann alleine die Jonathan-Szene am Anfang oder wenn die in das Zimmer von Mina kommen und der dann plötzlich im Zimmer mit ist, also das sind Sachen, da horcht man auf.
Ja, genau. Und am Anfang ist er ja wirklich noch so dieser alte Mann und da bekommen wir ja eigentlich noch am meisten von ihm mit. Und ich habe das auch in der letzten Folge gesagt, dass man diesen großen Bogen, dass es auf einmal um das Fortbestehen der Menschheit gefühlt geht irgendwie, dass man das gar nicht so mitbekommt. Aber durch diese Erzählung, mit denen das Ganze dann durch Van Helsing noch angefüttert wird, hat man auf einmal dieses Mysterium da drin, was in diesem alten Mann gefühlt alles steckt, wie viele Generationen und Jahre da und Jahrhunderte da gefühlt drinstecken und so weiter und so fort. Und auf einmal bekommt man ein Gefühl für die Größe dieser Figur eigentlich. Ne?
Und das stimmt, ja. Und diese Lücken, die lassen sich ja gut durch Fantasie und Fanfiction füllen, ne?
Absolut, ja. Aber dann auch nicht auserzählen so viel. Das ist ja das, was heutzutage...
Das ist Matrix-Problem, ne?
Ja, nicht nur in Matrix, genau, aber das machen ja ganz, ganz viele heutzutage, dass völlig interessante Figuren eigentlich, dass es da noch eine Origin-Story und so weiter gibt. Das gibt's ja von Psycho, ne, Norman Bates und so weiter. Da gibt's ja auch diese Serie und so weiter und so fort. Kleiner Appell an dieser Stelle, lasst das alles sein. Lasst uns einfach die Fantasie.
Weil es keiner aushält.
Ja.
Das ist meine Vermutung jetzt, ja. Es hält keiner aus, einfach mal ein Geheimnis stehen zu lassen.
Ich glaube, die Leute halten es grundsätzlich ganz gut aus, aber es gibt halt eine Produzentenseite,
die sagt, ey,
damit kriegen wir sehr viel Geld.
Ja. Verdient okay.
Ja, aber
gut,
wir so weit ab.
Wir schweifen ab. Genau. Gut. Dann beenden wir jetzt Dracula offiziell.
Machen wir.
Ja? So. Es hat mir Spaß gemacht, fand ich sehr gut.
Mir auch, ja.
Irgendwann lesen wir gerne, würde ich gerne nochmal Mary Shelleys Frankenstein lesen.
Auf jeden Fall, habe ich auch super viel Lust drauf. Ja.
Also vielleicht nicht jetzt demnächst, aber vielleicht so in einem Jahr oder so, mal gucken, wie wir so durchkommen.
Genau.
Ja? Ja. So, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, was wir als nächstes lesen werden.
Was ganz anderes.
Ja.
Man kann vielleicht, das kann man wirklich mal offenlegen, wir sind hier im Ende Dezember 2025 und wir werden jetzt gleich im Nachhinein die neue Folge schon aufnehmen.
Ja, genau, das stimmt.
Das heißt, ganz gut. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, wir haben das beide schon gelesen, was als nächstes kommt.
Ja.
Und ich kann von meinem Standpunkt aus sagen, das ist ja was ganz anderes wiederum. Nicht nur, weil es kein Roman ist, sondern es ist, wir lesen erstmal eine Erzählung wieder, beziehungsweise eine Kurzgeschichte, wenn man so will.
Genau, wir haben ja zwischen den Büchern, letztes Jahr, glaube ich, vor einem Jahr hatten wir das auch, da haben wir so 5, 6 Kurzgeschichten eingeschmissen. Mhm. Falls euch die irgendwie noch interessieren, hört die gerne nach. Ist alles noch da. Mhm. Und diesmal haben wir uns eine Erzählung rausgesucht von Franz Kafka mit dem Namen In der Strafkolonie.
Genau.
Und was das jetzt nun ist und was es wird oder ob uns es gefallen hat oder was auch immer uns es sagt.
Das besprechen wir gleich. Ihr hört es in 2 Wochen dann.
Genau, genau so werden wir das machen.
Genau. Wir haben 2 verschiedene Versionen uns rausgesucht. Ich habe die Ausgabe aus Kafka, gesammelte Werke aus dem Anaconda Verlag gelesen und du aus der Erzählungssammlung Franz Kafka, die Erzählungen, die Originalfassung, wie auf dem Titel steht, aus dem Fischer Taschenbuch Verlag.
Wir müssen mal gucken, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Aber ansonsten, es war halt einfach da.
Genau.
So, gell?
Richtig, ja.
Ihr könnt andere lesen oder auch nicht. Dann wartet ihr einfach gerne noch 2 Wochen und dann habt ihr auch schon mal von einer Kafka-Geschichte gehört.
Genau, ja.
Richtig. Gut. Dann vielen Dank für das Begleiten durch Dracula, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt. Mhm. Und dann schütteln wir den Schnee aus Transsilvanien von uns ab und machen uns jetzt bereit für die nächste Runde.
Richtig, auf in die Strafkolonie.
Auf in die Strafkolonie. Bis dann und tschüss.
Macht's gut. Ciao.